Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Im Hörsaal befassen wir uns an diesem Wochenende ja mit Ausländern in unserer Republik. Mit Migranten, ehemaligen Gastarbeitern, Deutschen mit Migrationshintergrund, Flüchtlingen. Eine ganze Reihe von Bezeichnungen haben wir mittlerweile dafür. Ausländische Mitbürger hat Hans-Jürgen Bartsch noch vergessen. Und es gibt noch viel mehr. Die Stadt Heidelberg hat alle diese Menschen offenbar wunderbar willkommen geheißen. Dort ist die Ausländerbehörde ins eigens geschaffene kulturelle Zentrum umgezogen. Und die ganze Atmosphäre scheint anders als sonst in vielen deutschen Kommunen. Wer unsere Sendung gestern gehört hat, hat dies gehört.
Irgendwie musst du ja so anders sein und irgendwie bist du für Deutschland nicht typisch.
Dann heißt das nicht unbedingt willkommen, ja?
In den jungen Klassen sind inzwischen die Kinder mit Migrationshintergrund die Mehrheit. Darf ich überhaupt fragen, woher kommt ein Mensch?
Das hier gehört uns, das ist unser Land.
Alle in diesem Land gehören zu Deutschland.
Ganz viele Menschen kommen ja mit Ressourcen und diese Ressourcen werden ganz oft nicht genutzt.
Die Migranten sind nicht integriert, sie wollen aber eigentlich alles so machen wie die Deutschen.
Integration von Menschen, die zu uns gekommen sind. Wollen wir Integration überhaupt? Wollen die zu Integrierenden das überhaupt? Schwierig, sagen die Schering-Stiftung und die Komische Oper Berlin. Denn davor steht ja noch immer die German-Angst. Sie haben am 22. Mai 2017 zwei Experten eingeladen, die qua Beruf und Erfahrung viel über diese Distanz der Bundesbürger gegenüber Fremden zu erzählen haben. Es sind dies die Leiterin des Instituts für sozioökonomische und kulturelle internationale Analyse, Dr. Elke Gehnen, und der Göttinger Angstforscher, Psychiater, Psychotherapeut und bekannte Buchautor Professor Borwin Bandelow. Wer hat Angst vorm fremden Mann? Haben die Veranstalter ihr Programm überschrieben und die beiden Moderatoren Katja Neye und Ulrich Lenz die Gäste befragt. Es beginnt Ulrich Lenz mit zwei Zitaten von Gehnen und Bandelow, die gleich zu Beginn die Sache auf den Punkt bringen. Das Vertiefende dann im Laufe der nächsten Dreiviertelstunde.
Zum Thema Fremde sagen Sie, im Alltag sind die Begriffe Fremd und der Fremde relationale Begriffe, also relative Begriffe, insofern als der diese Begriffe verwendende andere Individuen, Objekte oder Kollektive in Relation zu sich selbst betrachtet. Was unter Fremd und den Fremden verstanden wird, unterscheidet sich nach dem Typus der Gemeinschafts- bzw. Gesellschaftsformation und unterliegt zudem historischem Wandel und der je speziellen Fremdheitserfahrung. Fremdheit ist eine soziale Konstruktion.
Ja.
Das würden Sie unterschreiben auf jeden Fall. Nicht, dass wir Sie falsch zitieren.
Nein, das ist richtig.
Die These von Herrn Bandelow, die wir notiert haben, die für uns heute vielleicht das so auf den Punkt bringt, ist: Xenophobie ist eine angeborene Urangst. Urängste entstehen in einem primitiven Teil des Gehirns, das keinen Hochschulabschluss hat. Sie lassen sich nur schwer durch die intelligenteren Teile des Gehirns steuern. Das macht es so gefährlich. Dem werden wir heute nachgehen. Sind Sie als Angstforscher angstfrei?
Nein, das werde ich immer wieder gefragt.
Na klar, liegt ja
auf
der Hand.
Da muss ich immer für Fotos auf irgendwelche Hochhäuser klettern und ohne Geländer dann da rumturnen. Oder muss irgendwelche Vogelspinnen in die Hand nehmen, weil alle denken, dass der Angstforscher immer tiefenentspannt ist. Bin ich aber gar nicht. Bin ganz normal ängstlich.
Dann lassen Sie uns das Thema Fremd jetzt ein bisschen noch umreißen, damit wir wissen, worüber wir eigentlich reden.
Ja, die Angst vor Fremden ist schon sehr alt und sie war auch schon vor 2000 Jahren alt, als Titus sagte, ein Wolf ist der Mensch dem Mensch, kein Mensch, wenn man sich nicht kennt. Entscheidend scheint aber dabei zu sein, wer als fremd gilt und wer als Mitglied der Bezugsgruppe da reingehört. Und ich würde jetzt gerne die Frage an Frau Gehnen stellen, wie definiert denn die Soziologie fremd oder den Fremden?
Ja, es gibt vielleicht nicht so eine einheitliche Definition, sondern verschiedene Aspekte, die man zusammen als Definition betrachten kann. Also zum einen wird das Fremde über das definiert, dass man sagt, also das eigene stößt sozusagen auf eine Grenze. Also es verbindet sich mit der Wahrnehmung des Fremden eine Grenzerfahrung, also eine Überschreitung dessen, was man kennt, was man weiß, Und diese Grenzerfahrung kann ganz Unterschiedliches bedeuten. Sie kann bedeuten, dass es sich um etwas Gefährliches handelt. Sie kann eine positive Erfahrung bedeuten, also dass Neues wahrgenommen werden kann. Eine Abschottung des eigenen gegenüber dieser Fremderfahrung, also dass etwa in der Eigengruppe alles Fremde sozusagen entweder als Nicht-Existenz oder nur negativ wahrgenommen wird, bedeutet, dass man sich Neuem nicht öffnen kann. Und zum Teil ist es in archaischen Gesellschaften so, dass das Neue nicht zugelassen wurde, also das Fremde sozusagen in Träumen zuließ.
Also das Fremde wird sich an den Grenzen definiert und wer bestimmt jetzt diese Grenzen?
Es gibt sozusagen keine absolut einheitliche Definition über das, was fremd ist. Das heißt, unterschiedliche Gesellschaften bilden ein Selbstverständnis heraus, was sie definiert als eigenes. Also der Soziologe Max Weber spricht zum Beispiel von ethnischen Gemeinschaftsgefühlen. Das bedeutet, dass eine Gruppe Eigenschaften wählt, und das können willkürliche Eigenschaften sein, die sie als ihre eigenen und positiven Eigenschaften bestimmt und diese von anderen Eigenschaften und Verhaltensweisen, die sie sozusagen für fremd definiert.
Und wird es dann zwischen den Fremden und dem in der eigenen Gruppe Zugehörigen gleichzeitig verhandelt, wo die Grenze liegt, oder wird es nur durch eine Gruppe?
Das Problem ist in der Regel, dass die Majorität die Definitionsmacht darüber hat, was als eigen und was als fremd definiert wird. Also wovon sie sich abgrenzt. Es ist ja prinzipiell so, dass Gruppen sozusagen sich dadurch bilden und bestätigen, dass sie ihr Gruppendasein sozusagen als etwas Positives gegenüber ihrer Umgebung, also dem, was sie für fremd oder anders halten, dadurch also erst diese Gruppe aufbauen und stärker entwickeln können. Es gibt natürlich weitere Kriterien für eine Definition. Also man spricht einmal vom Tremendum und Faszinosum des Fremden, also dem einerseits dem Erschreckenden, Unheimlichen, was sozusagen dieser Fremderfahrung anhaften kann, und dem, was sozusagen an dem, was das eigene nicht ausmacht und auf was man stößt, wenn man dem anderen begegnet, was man eben auch erfahren kann, also das Faszinierende sozusagen.
Diese Grenzen, können die sich auch verschieben? Also,
ja.
Und wie passiert das? Also wann nimmt man wieder Leute mit da rein oder setzt andere Maßstäbe dann an die Zugehörigkeit?
Also wenn man jetzt die moderne Gesellschaft betrachtet, dann findet ja ein ständiger Diskurs über diese Grenzen statt. Also wir sprechen, indem wir sozusagen, also wenn mehr Migranten kommen, wird also thematisiert, wo die Grenzen zu ziehen sind, wie man sich öffnet oder schließt, und das wird in der Gesellschaft auf verschiedenen Ebenen verhandelt und kann auch diese Grenzziehung beeinflussen.
Was sind die Ebenen?
Ja, das sind einmal persönliche Ebenen, also im Umgang von Fremdem zu Fremdem sozusagen in der modernen Gesellschaft, wo wir uns im Prinzip also von einer ja ubiquitären Fremdheit ausgehen können. Das wird ausgehandelt an Arbeitsplätzen, aber natürlich auch in der Politik über bestimmte Gesetzgebung, wer eingeschlossen wird, wer ausgegrenzt wird. Und dann haben wir ja verschiedene Maße, wie Fremdes ein- und ausgeschlossen oder ausgegrenzt wird. Also je nach Regelung kann das in unterschiedlichem Ausmaß der Fall sein, und diese Grenzen verschieben sich sozusagen laufend, und wir alle können daran mitwirken, wie sie gezogen sind. Das kann auf lokaler Ebene in der Gemeinde sein oder im Stadtviertel oder in der nächsten Nachbarschaft oder eben auch auf europäischer Ebene, also was wir ja auch an den Außengrenzen beobachten. Das bestimmt ja auch die Frage, was sind für uns sozusagen Fremde, die wir generell aus Europa ausschließen.
Also die Sicht auf die Fremden innerhalb einer Gruppe ist ja auch manchmal anders als die Sicht aus der Gruppe heraus. Also denken wir zum Beispiel an die Deutsch-Türken, die würden sich ja vielleicht auch nicht als fremd definieren, und wir als Gesellschaft sagen vielleicht, dass sie fremd sind. Gibt es da auch Untersuchungen, oder wie steht da die Soziologie zu, dass es da so eine Innen- und eine Außenperspektive gibt auch?
Ja, also es gibt einmal eine Perspektive aus der Sicht der Minderheit heraus. Die Frage, also mit welchen Problemen ist die Minderheit bezogen auf Vorurteile oder ja die Zuwendung seitens der Majorität konfrontiert, unter welchem Druck stehen Minderheitenangehörige oder auch die Frage, also was versteht man eigentlich unter Integration? Das kann man ja auch aus beiden Perspektiven beleuchten, aus der Perspektive der Majorität oder der Minderheit. Und wo Sie jetzt gerade Türken ansprechen, das ist eins der Hauptprobleme, ist, dass häufig Gruppen bestimmter Herkunft, also unter bestimmte Pseudotypisierung, würde man sagen, also bestimmte Typisierung gestellt werden und sich selbst daran gar nicht wiederfinden, also ihnen unsere Vorstellung ihrer Fremdheit dann fremd ist sozusagen.
Also Stereotype überhelfen. Ja. Und was ich auch manchmal feststelle, ist, dass man ja in der eigenen Gruppe oft ja irgendwie andere Maßstäbe an sich setzt. Also Fehler verzeiht man sich in der Gruppe immer noch leichter als bei den Fremden. Da ist man immer viel strenger. Hilft es auch bei der Abgrenzung oder was ist da für ein Mechanismus, der da stattfindet?
Das, was ich vorhin in diesem ethnischen Gemeinschaftsglaube angesprochen habe, das geht ja auch in die Richtung, also man nimmt vielleicht ein einziges Merkmal, was man bei irgendjemand gefunden hat und verabsolutiert das und macht daraus ein Stereotyp über eine bestimmte Gruppe, was man dann zum Teil auch, also diese Pseudotypisierung, wie man das nennen würde, findet man dann in Extremformen auch in bestimmten Gerüchten, die sich verselbstständigen können, wieder. Also wo es unglaubliche Gerüchte über eine bestimmte Person oder Gruppe gibt, die irgendeinen Supermarkt überfallen hat oder so und wo gar nichts stimmt. Das wären solche Punkte, also wie die Eigengruppe dann, also die Fremdgruppe dämonisiert.
Ja, wir haben fremd definiert. Nun geht's einen Schritt weiter im Zusammenleben. Führt Fremde innerhalb einer Gesellschaft dann oft zur Fremdenfeindlichkeit. Mit dem Fremdwort nennen wir das Xenophobie, obwohl das eigentlich gar nicht so korrekt ist, das gleichzusetzen. Xenophobie kommt aus dem Griechischen. Phobos ist die Furcht. Xenos ist ursprünglich im Griechischen der Gast, der dann eben auch der Fremde ist. Interessanterweise im Lateinischen dann Hostis war auch der Gast, der dann zum Feind wird. Das hört man vielleicht noch oder hat sich übertragen im Englischen noch, wo der Host der Gastgeber ist, aber Hostile ist dann feindlich, also der Feindliche. Obwohl häufig synonym gebraucht, ist Xenophobie ja eigentlich nicht gleichzusetzen mit Fremdenfeindlichkeit, sondern Xenophobie ist eigentlich die Angst vor dem Fremden. Wie, Herr Dr. Wandelow, wie kann man das voneinander unterscheiden, die Fremdenfeindlichkeit und die Fremdenangst, und wie kommt es dazu, dass das so verwaschen ist eigentlich in unserem Sprachgebrauch?
Ja, also die Xenophobie ist eigentlich so eine Urangst, die kommt aus einer Zeit, als wir noch als Höhlenmenschen organisiert waren, also als es den Homo sapiens gab, sind die Menschen in Gruppen von ungefähr 25 Leuten durch die Wälder getigert und die haben versucht, den anderen Stämmen aus dem Weg zu gehen. Man hat eigentlich für die eigenen Stämme alles getan, aber gegen den anderen Stamm, da war man aggressiv. Das heißt also, man musste die vertreiben, man musste ihnen die Nahrungsmittel wegnehmen oder musste sich dagegen verteidigen, dass sie einem das Food, Mate und Territory wegnehmen, also Essen und Nahrung und das Gebiet. Und das führte dazu, dass sich so eine Mischung herausbildete aus sozialem Verhalten innerhalb des Stammes, aber Feindlichkeit gegenüber dem anderen Stamm. Wer sich nicht so organisiert hat, der ist einfach gestorben. Nach diesem Darwinschen Prinzip sind diese Stämme, die das sozusagen in den Genen hatten, denn die meisten Ängste werden eben auch über die Gene übertragen, die Stämme, die diese Gene drin hatten, die haben dann über die Jahrtausende überlebt, während die anderen einfach ausgestorben sind. Und das heißt, jeder von uns hat heute noch so eine unnütze, überflüssige Phobie, genau wie die deutsche Spinnenphobie. Die ist ja völlig unnötig, weil es keine Spinne gibt, die beißt, sticht oder kratzt. Ne? Aber früher waren die Spinnen eben so groß wie eine mittlere Familienpizza. Und wer vor denen keine Angst hatte, der ist gebissen worden, ist gestorben, konnte keine Kinder haben. Also das sind nicht unsere Vorfahren. Unsere Vorfahren waren die Angsthasen, die also so angeborene Ängste vor verschiedenen gefährlichen Tieren hatten, die sich dann auch über die Gene immer von einer Generation zur anderen weitervererbt haben. Und genauso ist die Xenophobie abgespeichert in einem sehr primitiven Teil des Gehirns, das, wie wir schon gesagt haben, keinen Hochschulabschluss hat. Das ist sehr einfach gestrickt, aber auf der anderen Seite auch sehr stark. Diese Urängste, das merkt man auch an der Spinnenphobie, da sagt man sich selbst mit dem Vernunftgehirn, ich kann doch diese Spinne anfassen, der hat doch gesagt, die ist ungefährlich. Aber mein primitives Angstgehirn sagt, fass die nicht an, die ist eklig und wer weiß, was passiert. Ne? Und diese Angst ist deswegen stärker, weil diese Urängste, die mittendrin im Gehirn abgespeichert sind, haben uns Jahrtausende über gerettet, haben unser Überleben gesichert. Deswegen sind sie immer stärker. Dieses Vernunftgehirn, was da vorne im Stirnhirn sitzt, das haben zum Beispiel viele Tiere nicht, ne? Diese Vernunft, dieses Abwägen. Im Vernunftgehirn können wir abwägen, da können wir sagen, ja, es könnte Probleme geben mit den Fremden, es kann die Kriminalität steigen oder sie nehmen uns die Wohnung weg oder die kosten Geld. Auf der anderen Seite gibt es auch positive Dinge. Ja, es gibt tolle Sachen, die wir dann in den Restaurants essen, wie Pizza, war ja auch mal fremd, oder Spaghetti oder Sushi. Das sind ja alles fremde Dinge, die wir ja gerne essen. Kann ja auch so sein, dass Fremde eine erotische Anziehungskraft haben, nicht? Also dass Männer sind völlig begeistert von der schönen Italienerin mit den dunklen Augen und so weiter. Also diese positiven Dinge, die können alle im Vernunftgehirn verarbeitet werden. Und diese beiden, Vernunftgehirn und Angstgehirn, arbeiten nicht notwendigerweise zusammen. Genau wie bei der Spinnenphobie streiten die sich, nicht? Bei der Spinnenphobie sagt dann das primitive Angstgehirn, fasst die nicht an, und das Vernunftgehirn sagt, da kann nichts passieren, und nachher gewinnt aber das andere, ne? Und bei der Xenophobie ist es genauso, dass eben zwischen Gut und Böse eingeteilt wird, ne? Also die Fremden sind immer böse und die eigenen Leute sind gut, während das Vernunftgehirn das viel differenzierter sehen kann, ne? Und das erkennt man heute auch noch an bestimmten Verhaltensweisen, zum Beispiel beim Sport. Da gibt es ja auch so, was Frau Gehn auch gesagt hat, diese Austauschbarkeit, ne? Also der Mesut Özil ist ja eigentlich ein Türke, obwohl er in Bremen geboren ist, aber er ist unser Mann. Wenn er allerdings bei den Engländern spielt, ist er wieder unser Feind, nicht? Also das wechselt mal, nicht? Oder die Göttinger Basketballmannschaft, die sehen so alle aus, als ob sie aus Harlem kommen, und da ist kaum ein Göttinger dabei. Trotzdem sind das unsere Jungs, und dann sind 3000 Leute in der Halle und sind für diese Leute, die ja eigentlich völlig fremd aussehen, das sind dann unsere Leute, wenn sie gegen die anderen aus Bamberg oder Berlin spielen. Also das wechselt dann immer. Die Bayern sind mal unsere Feinde, wenn sie gegen unseren Verein spielen, aber wenn sie gegen Real Madrid spielen, sind sie wieder unsere Freunde. Also das ist so beliebig austauschbar, nicht? Daran erkennt man, dass dieses Xenophobie-Gehirn nicht wirklich logisch denkt, nicht? Das ist sehr, sehr unlogisch und wechselt ständig auch mal so die Seiten.
Kurze Zwischenfrage ans Publikum: Bei wem ist die Angst vor Spinnen, die genetisch ererbte Angst vor Spinnen, noch wirksam? So wenig? Echt? Alle anderen?
Man muss immer umgekehrt fragen, dann melden sich auch nur wenige.
Also wenn ich es nochmal zusammenfassen darf, die Angst vor Spinnen zum Beispiel, genetisch bedingt, oder vor den Fremden, hat uns evolutionstechnisch weitergebracht quasi und bedingt in sich eigentlich die Feindlichkeit, weil die Angst vor der Spinne heißt, ich muss mich davor fürchten, ich muss gegen die Spinne ankämpfen, das heißt, ich muss sie tottreten quasi. Also Angst führt automatisch zu Feindlichkeit. Xenophobie führt automatisch zu Fremdenfeindlichkeit aufgrund eines genetischen Prozesses in uns.
Ja, wenn man sich das anschaut, es gibt ja noch Naturvölker überall in Nigeria oder in Papua-Neuguinea, die also völlig ab von jeglicher Zivilisation leben. Und da ist noch dieses gute alte Stammesdenken. Man denkt, dass diese ganz friedlich da im Urwald leben, solange man sie nicht stört, aber fernab von friedlich, die bringen sich gegenseitig immer um. 30% der Männer sterben durch Kampfhandlungen. Also das hat mal einer ausgerechnet, dass in den Naturvölkern die Todesrate erheblich größer ist als in den US-Städten mit der höchsten Kriminalitätsrate, weil die sich immer, die Männer, in Kriegshandlungen gegenseitig umbringen. Nur seitdem wir jetzt größere Länder haben, Regierungen haben, auch wenn man das nicht meinen sollte, wenn man an den Zweiten Weltkrieg denkt, aber trotzdem ist es so, dass Menschen, wenn sie so auf diese Stammeskultur zurückgebracht werden, extrem feindlich sind, ne? Und das ist wirklich erschütternd.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie sagen, heute ist es eigentlich obsolet, wir brauchen diese Ängste nicht mehr, wir brauchen diese Feindlichkeit auch nicht mehr, aber wir werden damit geboren, es ist in uns drin, wir können uns nur bedingt dagegen wehren. Fragezeichen von meiner Seite, werden wir wirklich damit geboren oder wird nicht doch einiges davon anerzogen, auch erlernt? Hat ein weißes Kind automatisch Angst vor einem fremden, schwarzen Kind, oder ist es dann doch irgendwie erst gelernt?
Das Komplexe entsteht ja dadurch, dass wir eben nicht nur das primitive Angstgehirn haben, sondern auch unser denkendes Gehirn. Bei Tieren ist es eben relativ einfach. Die kennen einfach nur Feind oder Freund. Man wundert sich dann tatsächlich, wenn man Katze und Hund zusammenarbeiten, dann steht das gleich in der Zeitung. Aber bei Menschen ist es eben so, dadurch, dass wir eben auch ein intelligentes Gehirn haben, wird eben teilweise diese angeborene Dinge ausgehebelt. Und auch bei uns in der Angstforschung ist es so, mir hat man früher zum Beispiel erzählt, als ich noch Psychologie studiert habe, dass alle Ängste erlernt sind, dass der Mensch geboren wird mit einer leeren Festplatte und dass alle Ängste da drauf kommen, nicht? Aber wie erklärt man dann, dass zum Beispiel ein Affe, der gerade geboren ist, und dann nach 3 Wochen im Zoo dann ein Schlangenvideo sieht und dann sofort einen Riesenschreck kriegt, nicht? Also keiner hat ihm gesagt, dass Schlangen gefährlich sind, ist ja auch nur ein Video, er wurde ja gar nicht gebissen und hat auch keine Erfahrung mit Schlangen gemacht und hat auch keine Mutter, die ihm gesagt hat, Schlangen sind gefährlich, und trotzdem reagieren dann eben Affen auf sowas. Aber das macht eben immer genau nur 50% aus, also Vererbung immer nur 50%, der ganze Rest ist also dann Erfahrung und Lernmodelle und so weiter und Umwelteinflüsse.
Hier würde ich gerne einhaken, vielleicht hilft uns ein bisschen, wenn wir uns über die Definition von Furcht und Angst unterhalten.
Ja, Furcht und Angst, das ist so ein Begriff, der leider im Deutschen synonym verwendet wird, aber in vielen anderen Sprachen. Also zum Beispiel können wir sagen, Angst vorm Fliegen, es müsste aber heißen Furcht vorm Fliegen, nicht? Fear of flying, sagt man auf Englisch. Und man könnte niemals sagen Anxiety of flying, nicht? Also Angst heißt eigentlich so Enge in der Brust, also die Kampf- oder Fluchtreaktion, das Herzrasen, Zittern, Schwitzen, Schwindel, das ist Angst. Und Furcht ist vor etwas, also Furcht
auf vor... Auf eine tatsächliche Bedrohung, ja, genau, also auf die, ja, Schlange, die da kommt, die, genau, mich jetzt beißt und...
Ja. Also Furcht vor Schlangen, in allen anderen Sprachen ist es immer so, da wird also die lateinischen Worte anxietas und pavor, die gibt es ja in allen Sprachen, also auf Französisch peur und anxiété, nicht, oder fear und anxiety oder paura auf Italienisch. Also es gibt für dieses pavor immer ein entsprechendes Wort, bloß im Deutschen und im Dänischen und anderen Sprachen, da wird das einfach völlig durcheinander gemischt und deswegen haben wir Deutschen immer ein Problem damit. Die Angst entsteht durch die Kampf- oder Fluchtreaktion. Wenn jetzt einer mit einem langen Messer auf Sie zukommt, dann müssen Sie schnell reagieren. Dann passiert im Millisekundenbereich, wird der ganze Körper umgebaut, wie man das bei einem Auto sieht, was schon den Unfall quasi vorher ahnt und die Gurtstraffe anzieht und die Airbags explodieren lässt. Genau ist der Mensch auch so gepolt oder jedes Tier, dass das Blut vom Kopf in die Beine gepumpt wird, damit man schneller wegrennen kann, und auch in die Arme, damit man besser kämpfen kann. Und das passiert relativ schnell, also wirklich im Millisekundenbereich, damit der Körper vorbereitet ist auf das drohende Unheil. Das nennen wir eigentlich Angst, also eine Angstreaktion. Man kann das auch nicht so einfach sagen, das eine ist angeboren und das andere ist erlernt. Die meisten einfachen Phobien sind eben angeboren, also einfache Phobien, Furcht vor Spinnen, Schlangen, bösen Wölfen und so weiter, das ist angeboren. Aber Sie werden nie eine Steckdosenphobie finden, obwohl jeder mal ein Problem mit einer Steckdose hatte, dass er mal ein Gewisch gekriegt hat. Sie werden keine Angst haben vor gesättigten Fettsäuren oder Zigaretten. Das sind die Hauptkiller Nummer 1 heute, und trotzdem hat keine Angst davor, also keine Phobie, ne? Wir haben zwar Respekt vor einem Grill, wenn wir mal den Grill angefasst haben, aber wir haben keine Grillphobie, ne?
In 50.000 Jahren haben wir dann Angst vor Steckdosen, wenn es es dann noch,
genau, gibt. Genau, richtig, ja. Also so viel in dieser Größenordnung muss man rechnen, genau.
Frau Gehn, wie würden Sie das einordnen? Wie groß sehen Sie den Anteil von den Genen und von der Gesellschaft und den gesellschaftlichen Einflüssen in der Fremdenfeindlichkeit?
Also ich gestehe zu, dass es eine angeborene Angst geben kann. Ich würde allerdings nicht sagen, dass die auf irgendetwas Bestimmtes gerichtet ist. Es muss keine fremden Angst geben, ebenso wenig wie vielleicht eine bestimmte. Es gibt sicher Ängste, wenn die Grundbedürfnisse nicht erfüllbar sind. Aber es gibt ja auch bei den archaischen Völkern unterschiedliche Weisen, mit dem Fremden umzugehen. Das Zentrale ist, dass da ein Verweis für den Fremden in der symbolischen Ordnung der Gesellschaften fehlt, weil die keine Fremden kennen. Aber es ist nicht die einzige Methode, dann den, der kommt, zu vernichten, sondern es gibt andere, dass möglicherweise ebenso stark ausgeprägte Verhalten ist, den einzuverleiben oder sozusagen sich gleich zu machen. Also das, was wir unter Assimilieren verstehen würden, also das Fremde gar nicht als solches anerkennen und akzeptieren, als etwas Eigenständiges und anderes, was ebenso eine Lebensberechtigung hat wie das eigene. Das geht über diese symbolischen Universen in diesen Völkern noch nicht, aber das bedeutet nicht, dass man jeden Fremden umbringt. Es gibt ja auch Handel und Ähnliches. Also das wäre zum Beispiel eine zweite Weise, eine dritte Weise, die bekannt ist, dass Fremde als Götter verehrt worden sind. Also da ist das Spektrum schon bei alten Völkern differenzierter gewesen. Und es ist bis heute die Frage, also wenn Angst auftritt, also ich bin jetzt keine Angstforscherin, aber die Art, wie die Angst sich auf den Fremden richtet, auf den, was die Gesellschaft sozusagen als fremd konstruiert. Erstens können das ja beliebige Merkmale sein, die für fremd und damit gefährlich gehalten werden. Wenn es die negativen Eigenschaften der eigenen Gesellschaft sind, werden sich sozusagen in dieser Angst auch jeweils, wird sich das reflektieren, was man selbst für negativ hält. Und das kann sich sehr stark unterscheiden. Und die Art, wie man damit umgeht, die wird ja in der jeweiligen Kultur gelernt. Das würde ich dagegen halten. Also ich akzeptiere, dass es irgendwo Grundängste gibt. Also das würde ich überhaupt nicht bestreiten. Also und vielleicht sogar einen bestimmten Level an Angst. Aber ich sehe nicht, dass der auf ein bestimmtes Objekt oder eine Person gerichtet sein müsste.
Zum Beispiel Klapperschlangen. Wenn man jetzt die Lernerfahrung machen würde, dass Klapperschlangen ein bisschen tödlich sind, dann könnte man nicht mehr weiterleben, um daraus irgendeinen Nutzen ziehen.
Gut, also
deswegen,
die Erfahrung,
diese Angst muss man oder Furcht muss man einfach angeboren haben, ne? Also vor gefährlichen Tieren. Und wenn das nicht so wäre, dann hätte es zu viele Totalausfälle in der Menschheitsgeschichte oder auch in der Geschichte aller Lebewesen gegeben, wenn man sowas alles immer von vorne lernen müsste.
Aber man hat ja mit Fremden auch in der alten Geschichte nicht nur negative Erfahrungen gemacht. Also es gibt ja auch Fremde, die sind aufgenommen worden.
Ja, und was Sie auch gesagt haben, der Handel und die Arbeitsteilung, das hat sich ja doch
hat sich sehr, früh
echt, sehr positiv ausgestellt. Mhm. Also das hängt immer davon ab, ob es jetzt Streit um Food Made in Territory gab.
Okay.
Nicht? Also das heißt, solange für alle da genug da war, hat man dann die positiven Dinge gesehen, wie Handel und so weiter. Auch die Vermischung der Rassen hat sich auch als positiv herausgestellt. Ja. Mhm. Das war ja schon immer, gerade Deutschland ist ja ein Mensch, wo dann alle Leute von Ost nach West und Süd nach Nord durchgelaufen sind, und so dass wir so eine ganz große gemischte Rasse sind. Und das hat sich als positiv herausgestellt. Aber das ist immer davon abhängig, wie die Ressourcen da sind.
Aber gehen wir noch mal ins Heute, ins Hier und Jetzt. Es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Fremdsein, wird auch definiert. Ja, nicht jeder Fremde macht der Allgemeinheit, der Mehrheit Angst. Es gibt die guten Fremden und die bösen Fremden, schreiben Sie mal in einem von Ihren Artikeln. Also unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Ländern werden von uns ja durchaus unterschiedlich auch wahrgenommen. Ich sage mal, aus Osteuropa kommend, aus Nordafrika kommend, ist jetzt eher so, muss ich mich in Acht nehmen. Aus Asien kommend, Fernasien, Korea, Japan und dergleichen ist für uns gar nicht. Da setzt sich der Angstmechanismus eigentlich weniger ein. Dann ist es doch nicht so allgemein in den Genen, sondern das sind ja dann doch erlernte Sachen, die mit Vorurteilen zusammenhängen. Was verbinden wir mit dem Nordafrikaner, was verbinden wir mit dem Japaner?
Ja klar, also meine Eltern hatten zum Beispiel Angst vor Engländern, nicht? Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, nicht? Aber man, klar, weil man Krieg geführt hat, nicht? Oder Angst vor Franzosen. Das hängt immer von der Zeitgeschichte ab, nicht? Und das hat auch jetzt gar nichts unbedingt damit zu tun, dass der Afrikaner schwarz ist. Das kann auch genau unser Nachbar sein oder früher die Preußen und die Bayern, die sich gestritten haben, ist aufs Messer. Das heißt also, es ist immer ein Teil von der kulturellen, zeitgeschichtlichen Dingen, der da eine Rolle spielt. Man bildet eben Allianzen, die können mal so oder mal so sein. Das können mal Schiiten gegen Sunniten oder Sunniten gegen die Amerikaner oder alle wieder zusammen. Das heißt also, es ist immer ein komplexes Spiel, was immer von der derzeitigen politischen Situation abhängt.
Und dann überwiegt sozusagen der Teil mit Hochschulabschluss im Gehirn jetzt im Falle der Engländer jetzt, überwiegt über den genetischen Teil ohne Hochschulabschluss, und in anderen Fällen ist es umgekehrt.
Man sieht ja auch dann deutliche Unterschiede. In Deutschland gibt es ja, wenn man da so eine Atlas zeichnen würde von Deutschland, wo die Fremdenfeindlichkeit besonders hoch ist, wäre sie hier jetzt in Berlin extrem niedrig, obwohl hier doch sehr viel mehr Ausländer pro Quadratkilometer wohnen als hinter Sachsen. Da hat man nur 1% Ausländer. In Göttingen haben wir 30% Ausländer und wir haben eigentlich überhaupt keine Probleme dort. In Göttingen keine Gruppenbildung, keine Clans, alle solche Probleme haben wir da nicht. Also das ist erstaunlich, dass also die Fremdenfeindlichkeit komischerweise in den Gebieten, wo man jetzt gar keine schlechten Erfahrungen mit Ausländern machen kann, am größten ist. Und das spricht wieder dafür, dass es eben eine irrationale Angst ist.
Dazu würde ich gerne etwas sagen. Und zwar, wenn man beobachtet, wer die Möglichkeit zu einem interkulturellen Kontakt hat, dann wird man feststellen, dass in Metropolen wie Berlin die Chancen sehr groß sind. Also man ist es quasi selbst schuld, wenn man diese Kontakte vermeidet. Also man läuft sozusagen quasi drüber, während wenn man sich in Regionen bewegt, in denen also Fremde ja, weil sie so selten kommen, quasi ein Erschrecken auslösen können und man keine Weisen kennt, wie man mit ihnen kommunizieren kann, dann versteht man vielleicht besser, warum die Angst so verteilt ist. Also wenn ich mir allein die Statistik internationaler Schüleraustausche angucke, dann kann ich feststellen, je höher die Bildung ist, je besser ist die Austauschchance. Das heißt, diejenigen mit dem geringsten Einkommen und den niedrigsten Bildungsgraden werden daran gehindert, interkulturelle Kontakte zu knüpfen und eventuelle Vorurteile zu beseitigen. Und ich finde, also meine Meinung ist, da müsste viel mehr getan werden, um da Weltoffenheit zu erreichen, wo sie von sich so naturwüchsig eben nicht ergeben kann, weil zum Beispiel eben die finanziellen Ressourcen dafür fehlen. Und das gilt zum Teil eben auch für den ländlichen Raum. Und es gibt da in Deutschland zum Beispiel kaum Programme, um an dieser Situation irgendwas zu ändern. Also im Mittelalter war man mit dem Gesellenwandern besser dran.
Was also kann man gegen Fremdenfeindlichkeit, Xenophobie tun in uns und in der Gesellschaft? Sie haben es, Frau Gehn, angedeutet, mehr Fremden begegnen, Schüleraustausch ermöglichen, Reisen ermöglichen für alle Schichten. Das wäre so ein Rezept von Ihrer Seite?
Ja, das fände ich sehr wichtig, also dass man da ein größeres Programm entwickelt, um wirklich Weltoffenheit entwickeln zu können, weil das ist ja was anderes, ob man touristisch reist oder ob man sich etwas länger in einer Umgebung entwickelt und da auch positive Erfahrungen sammeln kann, an die man später anknüpfen kann, also die dauerhaft da in einem wirken. Das finde ich sehr wichtig und es wäre auch wichtig, mehr Begegnungsstätten oder Begegnungsorte und Möglichkeiten.
Herr Bandelow, wie begegnen wir der Abwehrreaktion, die in unseren Genen ist, nach Ihrer Aussage gegen Ausländer, die jetzt in unser Land kommen, sehr stark?
Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Erstmal reisen in fremde Länder, nicht, und auch Sprachen lernen. Ich finde das immer so lustig, dass alle Völker immer die Sprache der anderen als hart bezeichnen. Alle sagen, Deutsch ist eine harte Sprache. Also Ungarn sagen das und Russen, obwohl, also Russisch klingt ja für Deutsche auch sehr, sehr hart und Ungarisch auch. Aber umgekehrt, und wenn man die Sprache mal gelernt hat, also wenn man, ich kann jetzt weder das eine noch gut, aber wenn man so Gorbatschow zum Beispiel, wenn er Russisch spricht, dann finde ich das ganz toll, dann klingt das sehr melodisch und sehr schön ausgesprochen. Oder Ungarisch kann auch extrem nett klingen. Oder Niederländisch, nicht? Also wenn man diese Laute dann hört, dann denkt man, was für eine furchtbare Sprache. Ich sag mal zum Beispiel, Schoonmoeder Scherreitschap, Rasierapparat meiner Großmutter heißt das. Das klingt doch furchtbar für Ausländer und alle Sprachen, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt hat, klingen dann plötzlich irgendwie vertraut. Ich habe auch mal, Frau Gehn kann ja perfekt Türkisch, ich habe nur so ein paar, aber so ein paar Ausdrücke gelernt. Man kann das ja auch sehr gut lesen, Türkisch. Und wenn man da mal ein paar Mal war, dann ist das einem viel vertrauter und muss auch feststellen, ich war so oft in der Türkei beruflich oder auch urlaubsmäßig, dass die so extrem nett sind. Ich will jetzt nicht von irgendwelchen politischen Verwerfungen reden, die derzeit stattfinden, aber man hat in jedem Ausland irgendwie das Gefühl, dass man nett aufgenommen wird. Klar, es gibt immer irgendwelche Probleme, die wir nicht kennen, aber also ich plädiere dafür, dass man möglichst viel reist, aber auch natürlich, ja, was man sagt, dass unsere Schüler Begegnungen haben, wie wir das früher mit dem deutsch-französischen Austausch hatten, oder dass man auch zum Beispiel jetzt ganz praktisch mal Flüchtlinge zu sich nach Hause einlädt und die einen dann auch mal einladen müssen und einem was syrisch vorkochen müssen. Und also zum Beispiel gemeinsam essen ist eine extrem gute Art, die Kulturen kennenzulernen.
Sie wollen dir noch was hinzufügen?
Der Punkt, also ich würde einen anderen Punkt.
Dann lassen Sie uns aber ganz doch auch nochmal auf ein bisschen gewagteres Terrain gehen, auch ins Politische gehen. Wenn das so ist, dass in uns da irgendwelche evolutionstechnischen Funktionalismen irgendwo ruhen, Würden Sie sagen auch, dass da Leute ein bisschen damit spielen, auch diese Knöpfe zu drücken? Normalerweise ist das Gehirn ohne Hochschulabschluss durchaus auch dem anderen gleichgestellt und dann versuchen Leute da was hervorzulocken, oder ist es einfach nach Ihrer Ansicht jetzt eine andere Art von sozialer Konstruktion, die eben neu definiert wird aufgrund der Sachen, die drumherum passieren?
Also man kann ja durchaus auch bestimmte Vorurteile instrumentalisieren, also indem man zum Beispiel die eigene Gruppe stärker hervorhebt und damit Sentiments schürt, damit auch Stimmen gewinnen und Ähnliches.
Und wie bewahren wir uns davor?
Ja, also wir sehen das ja ganz extrem im Moment, dass die Bundestagswahlen oder auch die letzten Wahlen eben bestimmt waren, auch zum großen Teil eben durch die Fremdenangst. Das heißt, die Parteien haben sich gegenseitig überschlagen mit irgendwelchen Vorschlägen, was man mit den Ausländern macht. Das war in Frankreich das Gleiche, nicht? Le Pen gegen Macron. Was da abgelaufen ist, dass 90% wurde eigentlich über dieses Problem geredet. Nach meiner Erfahrung so mit Medien flacht eben diese Angst des primitiven Systems nach einer gewissen Zeit ab. Nämlich dann, wenn man merkt, dass man eigentlich gar nicht in Gefahr ist. Also immer wenn jetzt zum Beispiel ein neues Virus kommt, eine neue Gefahr, die als neu und unbeherrschbar angesehen wird, dann sind alle in heller Aufregung, obwohl noch nicht ein einziger Mensch an dem Virus gestorben ist oder obwohl andere Viren viel gefährlicher sind, normale Grippeviren oder so. Und nach 4 Wochen ebbt das Interesse ab, weil das Thema, wie man so schön sagt bei Fernsehleuten, das versendet sich. Also diese aufgebauschte primitive Angst immer nur so eine ganz kurze Halbwertszeit von ungefähr 4 Wochen hat. Und deswegen bin ich auch ganz zuversichtlich, dass sich das geben wird und der Vernunft wieder breiteren Raum eingeräumt wird.
Aber es gibt ja auch einige Ängste, die halten sich schon seit Jahrhunderten. Also zum Beispiel diese Angst oder dieser Hass, dieser Judenhass, den wir schon in Europa ganz, ganz lange haben. Wie kommt denn dann sowas zustande? Das ist ja nicht veräppt. Das wird ja also immer wieder aufgebaut, auch instrumentalisiert und...
Ja, also ich würde das so erklären, dass, was ich ja mit diesen ethnischen Gemeinschaftsglauben sage, also man grenzt bestimmte Merkmale aus oder hat das getan und hat die auf eine Gruppe projiziert, indem man ihr bestimmte Eigenschaften angedichtet hat, kann man sagen, also negative Eigenschaften. Und immer in Krisenphasen, also man stellt so eine Art Dauerverweis in der symbolischen Ordnung der Gesellschaft her auf diese Gruppe. Man grenzt sie aus, man ghettoisiert sie, man lässt sie nicht in bestimmte Berufe hinein. Das muss dann gar nicht ein akuter Angriff oder eine akute Fremdenfeindlichkeit sein, aber es existiert sozusagen der Dauerverweis auf diese Gruppe als eine fremde Gruppe, die dann in bestimmten Krisen wieder instrumentalisiert werden kann, also auf die die Feindschaft gerichtet werden kann, also wo sich möglicherweise die Aggression auf das richten müsste, was etwa die Herrschenden geleistet haben oder Ähnliches, kann man es immer externalisieren auf diese Gruppe und darauf diese Ressentiments vereinigen. Und die Eigenschaften, die man eben andichtet, das zeigt ja auch diese Geschichte vom andorranischen Juden, sind ja im Prinzip die eigenen Eigenschaften.
Was ist das für eine Geschichte?
Also Andorra von Max Frisch.
Ne? Genau. Ja.
Also dass die Eigenschaften zugeordnet werden, aber gar nicht auf der Wahrheit basieren. Aber Herr Bandelow, Sie wollten dem was entgegen?
Ja, es ist ein üblicher Trick in der Politik, vor allem von Diktatoren, dass man einen Außenfeind herauskristallisieren lässt, auch wenn der jetzt gar nicht so gefährlich ist. Waren bei uns die Juden, das waren bei Donald Trump die Mexikaner. Oder Donald Trump hat auch gesagt, dass die Islamisten, die ins Land gelassen werden, die größte Gefahr sind. Dabei sind gerade im Vorjahr eben 2 Menschen gestorben durch externe Islamisten. Und 11.557 Menschen durch Amerikaner, die schon im Land waren, erschossen worden in den USA. Also wenn er mal anfangen wollte mit Gefahren, dann sollte er mal im eigenen Land die National Rifle Organisation bremsen und nicht etwa Islamisten nicht ins Land lassen. Das heißt also, er baut diesen Außenfeind auf. Das ist zum Beispiel in der Türkei diese Gülen-Bewegung. Keiner weiß, wie wichtig die überhaupt sind. Also man hört nichts davon. Das war zum Beispiel in China die Falun Gong-Bewegung. Es gibt immer irgendwelche Sekten, die als Außenfeind angesehen werden. Das macht das Regieren einfach leichter. Dann kann man Notstaatsgesetze machen. Eigentlich geht es darum, dass man die absolute Mehrheit oder die absolute Macht kriegt. um die Demokratie auszuhebeln. Und dazu wird eben immer ein Außenfeind erfunden, auch selbst wenn er nicht da ist.
Also in mehreren Comedy- oder Satire-Shows ist irgendwie kritisiert worden, dass man den Fremden gar nicht mehr nach seiner Herkunft fragen darf oder sofort die Antwort Bamberg bekommt. Also mir schien, als würde es tabuisiert, jemanden danach zu fragen, wo seine Familie herkommt. Und das ist ja eine Form, wie ich Kontakt aufnehme, um etwas anderes kennenzulernen. Das heißt, es gibt eine Tendenz in unserer Gesellschaft, sagen wir mal, alles, was fremd ist, zu neutralisieren. Die Funktionssysteme machen es ohnehin, da kann sich ja jeder bewegen. Also da spielt Fremdheit keine Rolle. Vor dem Gesetz sind alle gleich und es wird also auch im Kontakt, wenn man das so macht, wenn ich nach der Herkunft frage und ich müsste mich schämen, dass ich gefragt habe, weil ich da etwas gesehen habe, wo ich dachte, vielleicht ist er anders und ich kann was von ihm lernen, dass das dann schon quasi gefährlich ist. Das heißt, man muss irgendwie, finde ich, aufpassen, dass man nicht von lauter Neutralisierung überhaupt diesen interkulturellen Dialog verunmöglicht oder das andere also gar nicht mehr ansprechen darf, was man vielleicht sieht.
Herr Bandelow?
Mir ist aufgefallen, früher zum Beispiel, wenn ich nach Paris gefahren bin, dann kam ich zurück mit ganz tollen Sachen, die es bei uns nicht gab. Nicht? Also Camembert und Rotwein und gab es natürlich auch, aber es war sehr viel schlechter. Mittlerweile kann man alles in Göttingen kaufen und auch das Zitronengras. Das heißt also, das Ausland nivelliert sich immer mehr. In meinen Reisen finde ich gar nicht mehr so viele Städte interessant. Kopenhagen zum Beispiel, völlig langweilig, oder Oslo. Natürlich kann man dem auch was abgewinnen, aber das ist einfach so, dass die Welt dermaßen globalisiert, dass man sich eigentlich überall zurechtfindet. Man kann sich sogar in der U-Bahn von Tokio ganz einfach zurechtfinden. Das war früher nicht so. Und das heißt also, wir adaptieren uns alles. Alles, was wir zum Beispiel essen, kann man auch in Tokio kaufen. Baumkuchen aus Göttingen findet man in jedem Supermarkt in Tokio, Baumkuchen. Nicht? Also, und wir finden, japanische Dinge können wir auch überall kaufen. Das heißt also, wir müssen uns dran gewöhnen, wir werden viel mehr reisen. Nicht? Meine Eltern sind immer nach Österreich gefahren und ja, ich bin dann schon weiter weggefahren in die USA und so. Und meine Kinder, die, ja, für die selbstverständlich, dass man nach Korea oder nach Australien fährt und so weiter. Das wird immer mehr sein, werden uns immer mehr angleichen. Und auch das Leben wird komischerweise immer gleicher. Früher gab es viel größere Unterschiede. Und ich halte das eigentlich für eine positive Entwicklung, die Globalisierung. Denn man findet sich viel besser zurecht. Man kann vorher im Google gucken, wo man eigentlich hingeht. Man kann vorher das, genau wie man mit dem Taxi dann in China zum Silk Market kommt oder was weiß ich. Also man hat viel besseren Plan. Früher war das ein echtes Abenteuer, sich in einer fremden Stadt zurechtzufinden.
Ja, ein wunderbares Schlusswort. Jeder hat seine eigenen Erfahrungen. Ich glaube, wichtig ist, sie nicht zu pauschalisieren. Wichtig ist, wachsam zu bleiben.
Ich danke für Ihr Interesse an dem heutigen Abend, dass Sie unsere Gäste waren. Auch ein großer Dank an Herrn Bandelow und Frau Gehn.
Wer hat Angst vorm fremden Mann? Bei der Veranstaltung der Schering-Stiftung und der Komischen Oper in Berlin unterhielten sich die Soziologin Elke Gehnen sowie der Angstforscher Borwin Bandelow mit den beiden Interviewern Katja Neye und Ulrich Lenz.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.